Der Wert der Wahrheit. Das ist die Überschrift von meiner Predigt. Wusstet ihr, dass der Storch die Kinder bringt? Es ist statistisch nachgewiesen. In Niedersachsen hat man eine Untersuchung gemacht, dann hat die Zahl der Störche untersucht und aufgeschrieben. Und dann natürlich auch die Zahl der Geburten. Und es ist auffällig, je mehr Störche es gibt, desto mehr Geburten gibt es. Und wenn die Störche weniger werden, dann werden auch die Geburten weniger. Also logisch, ergo, der Storch bringt die Kinder. Das wussten wir schon immer, ne? Ist das wahr? Ja, es ist wahr, dass die Zahl der Störche offensichtlich irgendwie was damit zu tun hat, wie viele Geburten es gibt. Aber dass dann Zusammenhang besteht, das ist nicht wahr. Ja? So, Wahrheit. Nicht immer ist Wahrheit gleich Wahrheit. Jedenfalls nicht, wenn wir die falschen Schlüsse ziehen. Es ist nicht immer leicht, die Wahrheit zu erkennen, oder? Es fällt uns manchmal schwer, die Wahrheit zu erkennen. Wir glauben gern an etwas, was immer und immer wiederholt wird. Die Werbung macht sich das zu Nutzen. Wenn wir etwas immer und immer und immer wieder hören, das und das Produkt ist ja so gut, dann glauben wir das gerne. Wir glauben auch gerne Menschen, die uns was versprechen. Politiker machen das gerne. Die Wahrheit ist dabei nicht so wichtig. Wenn du dir mal die Wahlversprechen anguckst, die die Parteien in den letzten Jahren gemacht haben, mit dem, was sie nachher dann getan haben, dann wirst du feststellen, kaum ein Wahlversprechen wird wirklich so umgesetzt, wie es versprochen worden ist. Die Wahrheit scheint nicht so wichtig zu sein, aber wir glauben trotzdem. Wir wählen die Leute, weil sie uns was versprechen. So, wem oder was kann ich denn eigentlich glauben? Wem kann ich noch glauben? Pilatus hat schon vor 2000 Jahren gefragt, was ist Wahrheit? Und er hat nicht ganz Unrecht dabei gehabt. Was ist Wahrheit? Gibt es überhaupt die Wahrheit? Hat nicht jeder seine eigene Wahrheit? Ich glaube, in unserer heutigen Zeit hat jeder so seine eigene Wahrheit. Das, was er für richtig hält, ist richtig. Meine Wahrheit. Ich sag dir, es gibt die Wahrheit. Es gibt die absolute Wahrheit. Und diese Wahrheit hat einen Namen. Genau. Jesus. Jesus hat von sich selber gesagt, er ist die Wahrheit. Jesus ist absolut vertrauenswürdig. Er kann nicht lügen. Wenn Jesus etwas sagt, dann ist das wahr. Und zwar absolut wahr. Ob ich anderer Meinung bin, ob ich etwas anderes glaube, spielt überhaupt keine Rolle. Die Wahrheit ist Jesus. Welchen Wert Wahrheit hat für uns, auch die Wahrheit zu erkennen und die Wahrheit zu glauben, das soll heute Morgen Thema sein. Was ist uns Wahrheit wert? Ich knüpfe an letzten Sonntag. Letzten Sonntag habe ich über die unsichtbare Welt gesprochen. Die Welt, die wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen, die wir nicht sehen können, die wir nicht riechen können, schmecken können und auch nicht hören können, aber die trotzdem da ist. Und in der Wesen existieren, die auch einen Einfluss auf unsere sichtbare Welt haben. Das ist Gott, der Vater, Jesus, der Heilige Geist und seine Engel. Die wohnen in dieser unsichtbaren Welt. Ja, und wir sehen sie nicht, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie auf unsere Welt, auf unser Leben Einfluss haben. Und wir möchten das auch gerne, weil sie tun uns gut. Aber es gibt in dieser Welt auch Satan und die Dämonen. Auch die leben in dieser unsichtbaren Welt. Und die nehmen auch Einfluss auf uns, aber zum Bösen hin. Sie wollen uns schaden, sie wollen uns zerstören, sie wollen uns töten. Sie wollen uns von der Wahrheit wegbringen, von Gott wegbringen. Deswegen müssen wir uns schützen, deswegen müssen wir uns vorbereiten, wir müssen wachsam sein und erkennen, woher kommt das eigentlich? Was ist eigentlich Wahrheit? Manches sieht nämlich aus wie Wahrheit, ist aber keine. So, deswegen sagt Paulus, gibt uns einen Rat, wie können wir uns schützen, wie können wir uns vorbereiten, wie können wir uns davor schützen, vor den Angriffen des Feindes. Epheser 6, 12, ich lese mal bis 14a, weil ich nur einen Punkt heute Morgen betrachten möchte. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist die sichtbare Welt. Fleisch und Blut, Menschen, andere Menschen. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Hier ist von diesen bösen Geistern, von diesen Herrschaften, von Gewalten die Rede. Und wir reden nicht von irgendwelchen popeligen kleinen Geistern, sondern wir reden tatsächlich von mächtigen Geistern. Der Teufel war einer der höchsten Engel und er hat Macht. Er ist intelligent und schlau, viel schlauer als wir. Aber wir haben den Sieger auf unserer Seite. Das ist der Unterschied. So, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das sind unsere Gegner, gegen die wir kämpfen und die auch gegen uns kämpfen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und dann geht es noch weiter, dann kommen noch einige andere, aber ich bleibe mal tatsächlich nur bei der Wahrheit. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Es geht um Gürtel. Hast du einen Gürtel um? Ich brauche immer einen, sonst rutscht mir die Hose weg. Damals war der Gürtel noch viel, viel mehr. Also heute ist das ja wirklich nur so ein Lederstraps oder woraus auch immer, mit einer Schnalle dran. Mehr ist da nicht dran. Früher war das anders. Früher war der Gürtel, da war noch viel, viel mehr drin. Im Gürtel wurde das Geld aufbewahrt. Ganz nah bei hast du manchmal heute noch, ne? Wenn du in irgendwelche Länder fährst, wo viel so Taschenraub und so, dann mach das lieber einen Brustbeutel oder einen Gürtel. Es gibt Gürteltaschen, wo das Geld drin ist. Das war früher üblich. Wenn du dein Geld mitgenommen hast, hast du das im Gürtel gehabt. Bei den Soldaten, die Paulus hier ja als Vorbild hat, ja, wenn er von der Waffenrüstung spricht, bei den Soldaten war der Gürtel noch mehr. Da wurden die Waffen dran gesteckt. Die hielten die Waffen fest. Das Schwert klapperte nicht einfach, das hast du nicht immer in der Hand gehabt, sondern das kam in die Schlaufe am Gürtel, damit du deine Waffe immer griffbereit hast. Und noch ein drittes, das ist so wie bei mir auch, damit die Hose nicht rutscht. Aber die hatten nicht nur Hose, die hatten meistens weite Gewänder sogar. Ja? Oder auch der Brustpanzer, der musste irgendwie zusammengehalten werden. Das ganze Gewand musste zusammengehalten werden. Der Gürtel hat dem Ganzen Halt gegeben. Also, wenn du den Gürtel nicht mehr hattest, wenn der dir geklaut worden ist, erstens bist du dein Geld losgeworden. Das zweite war, dass du deine Waffen losgeworden bist, die nicht mehr keinen Halt mehr hast. Du hast keine Waffe mehr. Und das dritte war, deine Klamotten, die, ich kann auch sagen, die Hose ist dir weggerutscht. Versuch mal mit einer runtergerutschten Hose zu kämpfen. Das ist ganz schön schwer. Oder auch, wie gesagt, wenn die Klamotten wild in der Gegend, versuch dich mal zu bewegen, wenn deine Klamotten in Unordnung sind. So, das ist das Bild, was dahinter steckt, wenn Paulus hier von dem Gürtel der Wahrheit spricht. Um das einfach mal bildhaft vor Augen zu führen, welchen Wert das für uns hat. Die Wahrheit, dieser Gürtel ist ja die Wahrheit. Die Wahrheit bedeutet für uns also Reichtum, nicht unbedingt in Form von Geld, sondern auch der Gürtel ist ja eine Übertragung auf die Wahrheit, also Reichtum, die Quelle der Verteidigung, ja, das heißt die Waffe, ja, womit soll ich mich denn verteidigen, wenn ich keine Wahrheit habe? Ja, und das meiste, wo der Teufel angreift, ist mit Lügen. Wenn ich die Wahrheit nicht habe, kann ich dem Teufel nicht widerstehen, weil ich keine Waffe habe dagegen. Also die Quelle der Verteidigung, und sie bestimmt über die Verfassung, über unsere Verfassung. In welcher Verfassung trete ich dem Feind gegenüber? Habe ich Ordnung in meinem Leben, in meinem Denken? Oder ist das alles ungeordnet? Fliegt das alles so hin und her, ohne Gürtel? Rutscht mir die Hose runter? Ja? Stehe ich blank und nackt vor dem Feind? Das ist der Hintergrund von Wahrheit. Die Absicht des Feindes ist, uns die Wahrheit zu rauben. So, wie kann man am besten Wahrheit rauben? Durch Lüge. Und wenn du die Lüge immer und immer und immer wiederholst, dann glaubst du sie irgendwann. Das ist das, was Politiker machen. Mein Lieblingspolitiker, Donald, wie oft hat der Lügen wiederholt und wiederholt sie immer und immer und immer und immer wieder. Und die Leute glauben ihm, klatschen ihm, ja. Ich denke manchmal, Leute. Aber bitte, es ist nicht nur Donald. Das können wir auch. Ja, richtig, genau. Schon ein paar Jahre her, aber ja, das stimmt. Auch in unserem Dritten Reich. Wie viele Lügen haben wir gehört? Ja, genau. Wir glauben zu gerne Lügen, weil sie uns gefallen. Wir glauben Lügen, weil sie uns gefallen. Ich habe jetzt gerade ich saß beim Zahnarzt, hatte noch ein bisschen Zeit, habe Zeitschrift gelesen, von einem jungen Mann, der glaubte, sich von Licht ernähren zu können. Es gibt eine Religion, die sagt so, wir ernähren uns nur vom Licht. Da war der vollkommen von überzeugt. Seine Eltern haben alles versucht, ihn davon abzubringen. Er hat sich aufgemacht, wollte nach Südamerika, die haben seinen Pass geklaut und seine Flugtickets storniert und so weiter. Haben also alles versucht, haben versucht auch mit ihm zu reden, aber das war sowieso nicht möglich. Ja? Er hat sich auf den Weg gemacht, er ist nachher mit dem Schiff gefahren, also er ist angekommen. Er ist mit 24 Jahren im Dschungel gestorben, weil er dieser Lüge geglaubt hat, man könnte sich von Licht ernähren. Das ist natürlich eine Seltenheit. Das ist jetzt nicht so gang und gäbe, dass das jedem Zweiten passiert. Aber es gibt andere Beispiele. Wie viele Leute glauben der klassischen Medizin nicht mehr? Weil natürlich, jeder Mediziner, das weiß jeder, ist ein Mensch und ist begrenzt. Und auch unsere Medizin ist begrenzt. Wir können nicht alles. Und kein Arzt kann alles heilen. Es gibt Grenzen, wo sie nichts tun können. So, und wie gerne hört man dann auf irgendeinen Naturheiler, der dann verspricht, ja, ich habe dieses Ernährungskonzept und das funktioniert gegen Krebs. Und ich verkaufe dir das Nahrungsergänzungsmittel ganz billig, 50 Euro die Tablette. Nichts drin, nur gute Versprechen und er verdient sich eine goldene Nase dabei und du stirbst trotzdem an Krebs. Das ist doch, das hören wir immer wieder. Und das ist tatsächlich, du hörst gerne die Lügen, die du gerne hören möchtest. Und du glaubst sie gerne. Du klammerst dich daran. Natürlich, du möchtest leben, keine Frage. Aber was ist die Wahrheit? Und das ist ein Spielplatz für die Lügner, die dir dann was vormachen, weil sie wissen, du hast Not und sie nutzen diese Not aus, um dich zu belügen, weil du sie gerne glauben willst. Besprecher. Leute, die sagen so, ich weiß das von früher, ich glaube, heute hat man tatsächlich Medikamente gegen Gürtelrose. Früher war das nicht der Fall. Und die Leute, die Gürtelrose hatten, die haben zum Teil die Ärzte selber, haben sie zu der weisen Frau geschickt, die dann besprochen hat und die Gürtelrose war weg. Ja, die Gürtelrose war weg. Aber der Teufel kann nicht heilen. Der kann vielleicht die eine Krankheit wegnehmen, aber er schenkt dir eine andere Krankheit. Er verlagert die Krankheit nur, und wenn es ins Psychische ist. Es ist eine Lüge, dass der Teufel heilen könnte. Der Einzige, der heilen kann, ist Gott. Weil er ist der Schöpfer des Lebens. Und der Teufel versucht, alles nachzumachen, nachzuäffen, aber er wird es nie so tun können, weil er hat nicht die Macht dazu. Homöopathie, nichts drin oder so gut wie nichts drin, aber es soll trotzdem heilen. Pendeln, Akupunktur, es gibt so viele unzählige Beispiele. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden, will ich überhaupt gar nicht, will das gar nicht verherrlichen. Aber es gibt so viele Angebote, die wir gerne nehmen, wo wir sagen, so, das ist das Heil. Es ist nicht das Heil. Ich muss sehr darauf achten, was ist die Wahrheit? Lüge wird mich immer zerstören, wird mir immer schaden. Man verliert die Wahrheit, wenn man der Lüge glaubt. Man kann nicht beides haben. Ich kann entweder der Lüge glauben oder der Wahrheit. Beides geht nicht. Und wenn ich der Lüge glaube, dann verliere ich mein Geld. Bei den Beispielen, die ich eben genannt habe, verlierst du meistens sehr viel Geld, was dir überhaupt nichts bringt. Du verlierst den Halt in deinem Leben. Du weißt nicht mehr, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Du verlierst den Halt in deinem Leben. Den Boden unter den Füßen. Und du verlierst deine Gesundheit. So, der Feind, und das ist seine Taktik, er bietet uns Lügen an, die uns gefallen, die wir gerne glauben. Und wenn wir da drauf sind, dann hat er uns am Schopf. Und dann treibt er uns. Und dann fängt er an, wenn du das anfängst zu glauben, dann fängt er an, dein Leben zu regieren über diese Lüge. So, wie können wir unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit? Wer gibt uns wirklich einen Maßstab, der, wo wir sagen können, so, das ist ganz sicher Lüge und das ist ganz sicher Wahrheit? Ich kenne nur einen, der das geben kann. Es muss eine vertrauenswürdige Quelle sein, einem, den ich absolut vertrauen kann, wo ich keinen Zweifel daran habe, dass der die Wahrheit sagt. Und sag mir einen Menschen, dem ich so vertrauen kann. Wir vertrauen Menschen und das ist auch gut. Vertrauen ist eine gute Sache. Aber wir wissen, kein Mensch kann uns absolut vollkommen überzeugend die Wahrheit sagen. Es kann kein Mensch. Wir sind auf etwas anderes angewiesen, einen unabhängigen Maßstab. Und den gibt nur der allmächtige Gott. Gott hat diese Welt geschaffen von Anfang an. Gott ist gut, durchaus. Ja, durchgehend. Es gibt nichts Böses an Gott. Es gibt auch keine Lüge in Gott. Gott kann nicht lügen. Es widerspricht seinem Wesen. Gott ist Wahrheit durch und durch. Und das ist die unabhängige Quelle. Das ist das, der uns wirklich sagen kann, das ist Wahrheit. Und daran können wir Lüge und Wahrheit unterscheiden, wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir uns an sein Wort wenden. Und Jesus ist sein Sohn. Er hat das gleiche Wesen wie Gott. Er lügt nicht. Wenn er uns Dinge sagt, die wir nicht verstehen können, die wir nicht einordnen können, die wir nicht fassen können, dann kann ich immer sagen, so, das ist mein Mangel. Ich verstehe es nicht. Ich bin nicht fähig, das zu fassen. Aber ich weiß, er sagt die Wahrheit. Ich kann mich darauf verlassen. Das Bild, was Nephi uns eben gezeigt hat, rein menschlich gesehen würde ich sagen, wie lange steht dieser Turm noch? Und wenn du das mal so auf dein Leben überträgst und da ist Sturm und da ist Angriff, da ist Krankheit, du weißt nicht, wie lange überlebe ich das. Aber wenn Gott sagt, du bist in mir gegründet und du bist in mir sicher, dann widerspricht das jeglicher Erfahrung, jeglichem Empfinden, jeglichem Glauben in mir. Und ich kann mich trotzdem daran festhalten. Das ist die Wahrheit. Und ich kann mich nur für eins entscheiden. Entweder ich glaube, der Sturm überwältigt mich, aber ich bin in Jesus sicher. Ich kann nicht auf beiden Stellen gleichzeitig stehen. Ich muss mich entscheiden. Ich möchte mal zwei Punkte sagen, wo Wahrheit für uns ein ganz wesentlicher Punkt ist und wo der Teufel uns sehr, sehr gerne angreift. Das erste ist die Wahrheit über Jesus. Wie viele Lügen gibt es über Jesus? Er war ein guter Mensch, aber er war nicht Gott. Ein guter Mensch ist keine Lüge, das stimmt. Aber er war nicht Gott, das ist eine Lüge. Aber das versucht der Teufel, den Menschen einzureden. Er war nicht Gott. Die Zeugung durch den Heiligen Geist. Die Geburt, bei der seine Mutter noch Jungfrau war. All das wird angezweifelt, weil es die Göttlichkeit von Jesus in Zweifel zieht. Wenn du nicht glauben kannst, dass Maria noch Jungfrau war, was ja rein menschlich gesehen unmöglich ist. Wie soll eine Frau ein Baby in sich zeugen, wenn kein Mann daran beteiligt ist? Das ist für uns unmöglich zu glauben. Ja, das stimmt. Aber wenn du das in Zweifel ziehst und sagst, ja, Maria hat vielleicht ja doch mit Josef geschlafen, also ist Jesus der Sohn von Josef. Weißt du, dann stellst du in dem Moment die Göttlichkeit von Jesus, dass Jesus von Gott gezeugt worden ist, in Frage. Da kann man ja sagen, ja gut, kann man mit leben, ist nicht so schlimm. Aber weißt du, was das für eine Folge hat? Wenn Jesus Mensch war, und zwar nur Mensch war, ganz normal und natürlich gezeugt wäre, dann wäre er sündig gewesen. Weil jeder Mensch, der geboren wird, ist sündig. Aber sündig ist vielleicht schwer verständlich. Das heißt getrennt von Gott, nichts anderes. Das heißt nicht, ein Baby hat schon gesündigt, hat Schuld auf sich geladen. Darum geht es überhaupt nicht, kann es gar nicht. Nein, es geht darum, jeder Mensch, der geboren ist, ist nicht mit Gott verbunden. Er hat keine Verbindung zu Gott, das meint es. Also wenn Jesus so geboren wäre, hätte er keine Verbindung zu Gott gehabt. Und wir brauchen eine Verbindung zu Gott. Die Schuld, die wir haben, was uns von Gott trennt, ist, dass unsere Ureltern, Adam und Eva, gesündigt haben und sich von Gott getrennt haben. Und diese Schuld müssen wir alle tragen. Da können wir nicht drum rum. Und damit diese Schuld wegkommt, müssen wir sterben. Und wenn wir sterben, sind wir auch nicht mehr bei Gott. Also Jesus hätte für seine eigene Sünde sterben müssen. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, wessen Sünde hat er denn getragen? Wenn er Mensch gewesen wäre, hätte er nur seine eigene Sünde getragen. Aber er war Gott, von Gott gezeugt. Und Jesus war ohne Sünde, ohne jede Sünde, weder Erbsünde noch eigene Sünde. Das heißt, er ist unschuldig ans Kreuz gegangen. Und deswegen, weil er unschuldig war, konnte er die Schuld von uns auf sich nehmen. Er hat all das auf sich geladen, was uns gehört, was wir getan haben und weswegen wir von Gott getrennt sind. Und er hat es durch seinen Tod gesühnt. Das heißt, die Strafe ist damit erledigt. Erledigt. Ausgelöscht. Nichts mehr da. Und wenn wir sagen, Jesus, komm du in mein Leben, ich nehme das Opfer an, was du gegeben hast, dann werde ich gerettet, dann werde ich erlöst, dann wird ist meine Strafe, die ich verdient habe, weg, ausgelöscht. Und ich komme wieder in Verbindung mit Gott. Aber das ist unmöglich, wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren worden wäre. Versteht ihr, dass diese Lüge ein ganz wesentlichen Punkt der christlichen Botschaft, des Evangeliums unterhöhlt. Und deswegen wird das vom Teufel in Frage gestellt. Und leider gibt es so viele Menschen, die das glauben, weil es verkündigt wird, weil es weitergegeben wird, zum Teil sogar von Theologen. Wie das genau geschehen ist, wie der Heilige Geist das gemacht hat, kann ich dir auch nicht verraten. Muss ich auch nicht. Ich glaube, dass das wahr ist. Das ist eine Entscheidung. Ich muss nicht wissen, wie. Ich kann mich entscheiden. Ich glaube Gott, dass du glaubwürdig bist und ich glaube dir, was du sagst, ob ich das verstehe oder nicht. Eine zweite Sache. Jesus hat keine Wunder getan. Habe ich schon von Pastoren gehört. Die Blinden, die waren nicht wirklich blind. Die waren geistlich blind. Die hatten keinen Durchblick. Die haben Gott nicht verstanden. Und als Jesus gekommen ist und ihnen das Evangelium verkündet hat, da wurden ihre geistlichen Augen aufgetan und sie konnten wieder sehen. Wie oft habe ich solche Aussagen von Theologen gehört? Ich kann es mir nicht vorstellen, also muss ich das irgendwie relativieren bzw. auslegen, damit es in mein Weltbild, in mein Glaubensbild hineinpasst. Wenn ich das glaube, dass Jesus keine Wunder getan hat, dann glaube ich nicht mehr an die übernatürliche Kraft Gottes. Dann war Jesus nichts anderes, dann ist er auf unsere Größe geschrumpft. Nichts mehr. Jesus war Mensch. Auch das, genauso. Jesus war Mensch. Er kann nichts Übernatürliches. Lüge. Lüge. Die Wahrheit ist, Jesus hat die wirklich Blinden, die nicht sehen konnten, er hat sie geheilt. Um jemanden, der geistlich blind ist, die Augen zu öffnen, brauchst du keinen Matsch. Jesus hat einem Blinden mal, er hat auf die Erde gespuckt und da richtig Matschepampe gemacht und dem das auf die Augen geschmiert. Das hilft auch, geistlich durchzublicken. Überhaupt nichts. Aber seine Augen sind geöffnet worden, nachdem er sich gewaschen hat. Der war wirklich blind. Er hat die Lahmen, die nicht gehen konnten, die jahrelang auf ihrer Trage gelegen haben und die immer darauf angewiesen waren, von anderen geschleppt zu werden, hat gesagt, steh auf, nimm die Liegematte und geh. Und sie sind aufgestanden. Er hat Tote auferweckt. Ein Beerdigungszug kam aus einer kleinen Stadt und Jesus kam darauf zu. Viele Leute dabei, alle trauerten und weinten, weil sie jetzt diesen jungen Mann, der da gestorben ist, zu Grabe tragen. Die Mutter war dabei, das war ihr letzter Angehöriger, sie war Witwe und ihr einziger Sohn ist gestorben. Und Jesus geht hin zu diesem Sarg und sagt, junger Mann, steh auf. War der tot? War der scheintot? Was willst du glauben? In der Bibel steht, er war tot. Sonst hätten sie ihn nicht beerdigt. Und in der Bibel steht, er ist auferstanden. Und er wurde seiner Mutter gegeben und die Mutter hat sich riesig gefreut. Er ist immer noch da. Das ist die Wahrheit. Und ich habe keinen Beweis dafür. Ich war nicht dabei. Ich glaube das, was in der Bibel steht. Ich weiß, es gibt Dinge, wo wir sagen, rein menschlich ist das unmöglich. 5000 Menschen mit 5 Broten zu speisen und dann noch was überzubehalten, das geht nicht. Das kann kein Bäcker. Da bräuchtest du mehrere Bäckereien, um 5000 Leute mal auf den Schlag satt zu kriegen. Jesus hat das durch göttliches Wunder gemacht. Ja, ich kann das nicht verstehen. Ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Aber es steht da, es ist die Wahrheit. Und ich glaube die Wahrheit. Noch eine Lüge über Jesus. Jesus ist nicht wirklich gestorben. Wusstet ihr das schon? Jesus ist nicht wirklich gestorben. Den haben sie vom Kreuz runtergenommen und er war scheintot, der war im Koma und dann ist er aber wieder wach geworden und ist weggegangen. Oder es gibt diese andere, das was auch in der Bibel steht, nein, Jesus ist gestorben. Ja, aber er ist nicht auferstanden. Die Jünger haben ihn geklaut aus dem Grab. Da war nichts mehr da. Ja, das Grab ist leer, das stimmt. Aber wenn die Jünger ihn geklaut haben, ist ja verständlich, dass das Grab leer ist. Es wurde damals schon rum erzählt und viele Leute haben es geglaubt, bis heute. Jesus ist nicht wirklich auferstanden oder Jesus ist nicht wirklich gestorben. Weißt du, dass diese Lüge dem Teufel ganz besonders wichtig ist? Warum? Weil wenn Jesus nicht wirklich gestorben ist, dann sind unsere Sünden nicht weg. Und dann sind wir immer noch in der Hand des Teufels. Wir haben immer noch keine Verbindung zu Gott. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, das ist das größte Manko für den Teufel. Wenn Jesus nämlich wirklich auferstanden ist, dann hat er den Tod besiegt. Die größte Waffe des Feindes. Wenn er uns nämlich erst tot hat, dann können wir nichts mehr entscheiden, dann können wir auch nichts mehr glauben. Und solange wir bis dahin nicht glauben und nicht Jesus angenommen haben, dann hat er uns fest in der Hand. Dann wissen wir, wo wir hinkommen. Feuersee, Hölle, getrennt von Gott, auf ewig. Das war das größte Machtmittel des Feindes. Und Jesus hat den Tod besiegt. Er war der Erste, der auferstanden ist vom Tod. Und das ist für uns der Beweis, wir haben ewiges Leben. Wir sind ewig bei Gott, wenn wir das annehmen, wenn wir das für uns akzeptieren, glauben können und Jesus in unser Leben einladen, dann sind wir ewig bei Gott. Und das ist für den Teufel die größte Niederlage, wenn Menschen sagen, ich will an Gott festhalten und ich verbinde mich mit Gott, weil dann sind wir sicher. Sicher in dem Leuchtturm bei dem größten Sturm, wenn wir bei Gott sind. Und deswegen ist das für den Feind die größte Niederlage. In der Bibel steht etwas davon, dass Jesus ihm den Kopf zertreten hat. Und das hat er dadurch, dass er am Kreuz gewesen ist, gestorben ist und wieder auferstanden ist. Das war der Sieg, den Jesus über den Teufel, über alle Macht des Teufels errungen hat. Ich weiß, er ist noch nicht durchgesetzt, weil der Teufel ist noch da und er ist noch da aktiv. Aber wir können uns darauf berufen, dass Jesus der Sieger ist. Deswegen treiben wir auch Dämonen aus. Und die wissen das ganz genau. Wenn du denen sagst, Jesus hat dir den Kopf zertreten, das wissen die. Die zittern vor Jesus. So, das können wir glauben. Auch wenn wir es mit dem Verstand vielleicht nicht fassen können. Wir können es glauben, weil es steht in der Bibel und Jesus hat es gesagt. Lass dir das vom Feind, von dem Teufel nicht rauben, weil das ist die Wahrheit. Und wenn er dich beraubt, dann verlierst du den Reichtum, was du in Jesus hast. Dann verlierst du das ewige Leben. Und dann verlierst du die Ordnung in deinem Leben. Und du hast dem Feind nichts entgegenzusetzen. Ein zweiter Punkt, wo der Feind immer wieder angreift, ist die Wahrheit über dich. Die Wahrheit über dich. Wer bist du? Was kannst du? Bist du geliebt oder nicht? Was ist die Wahrheit? Hast du Zweifel ab und zu mal an dir selbst? Wem geht das so? Mir auch. Kaum zu glauben, ne? Ja, aber es ist so. Deine Meinung über dich selbst wird ganz häufig in deiner Kindheit geprägt. Von deinen Eltern oder von denen, mit denen du ganz viel zusammen bist, die Schlüsselpersonen in deinem Leben sind. Von denen wird deine Meinung über dich selbst geprägt. So, und wenn deine Eltern zum Beispiel immer wieder sagen, pass auf, sei vorsichtig. Lass das lieber, das könnte dir schaden. Was denkst du? Das prägt doch, oder? Du denkst doch über dich selber, so, du darfst eigentlich nicht selber machen, du darfst dir gar nicht selber was zutrauen. Wenn du selber was machst, du musst immer aufpassen, es könnte dir irgendwie schaden. Das prägt sich ein, wenn du das immer und immer wieder hörst. Und deine Eltern meinen das gut. Das ist nichts Böses, was deine Eltern dir da sagen, sondern sie haben Sorge um dich. Sie möchten, dass du gesund bleibst. Und trotzdem, wenn diese Botschaft immer und immer wieder kommt, dann prägt dich das. So, und dann sitzt du das erste Mal auf dem Fahrrad und fährst und nach 5 Metern fällst du um. Was ist die Botschaft dabei? Ich kann das nicht. Das führt sich fort. Das, was du gehört hast, es führt sich fort. Ich kann das nicht. Dann kommst du in die Schule, schreibst einen Deutschaufsatz und kriegst eine 5, weil du das Thema verfehlt hast. Was sagst du? Was ist die Botschaft daraus? Daniel freut sich, dass er keine 6 hat. Finde ich toll. Absoluter Optimist. Klasse. Für mich kommt die Botschaft, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Sei vorsichtig. Pass auf. Du kannst das nicht. Kommst du in die Lehre. Machst eine Tischlerlehre. Und dann musst du was zuschneiden. Der Chef gibt dir einen Auftrag. Und du vermisst dich. Und schneidest die Platte zu klein zu. Kriegst natürlich böse Ärger. Was heißt das? Ich kann das nicht. Ich traue mir nichts zu. Wieder ein ein Beweis dafür, stimmt doch, ich kann das nicht. Trotzdem musst du ja Geld verdienen und dann suchst du dir einen Job in einer großen Firma, wo du immer nur eine Aufgabe zu erledigen hast und die hast du schnell drauf. Aber es ist immer dasselbe. Immer dasselbe. Jeden Tag dasselbe. Was kannst du? Da bist du firm drin. Aber gib mir bloß nichts anderes. Ich kann das nicht. Du bist auch nicht zufrieden mit dem Job. Und jeder, der dich kennt, der sagt dir, Mensch, Junge, du kannst doch noch mehr. Mach doch mal mehr. Lern doch einfach. Du kannst mehr. Da steckt noch mehr in dir. Aber du glaubst der Lüge, ich kann das nicht. Du hast deine Träume, was du eigentlich mal machen willst und was du gerne machen würdest, du hast sie aufgegeben, weil die Botschaft heißt, ich kann das nicht. Das ist eine Lüge. Und wenn sie noch so sehr mit Erfahrung untermauert ist und deine Eltern dir das so gesagt haben oder ähnlich gesagt haben, es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Du kannst sicherlich nicht alles, aber du kannst was. Gott hat dich gut gemacht. Weißt du das? Wunderbar gemacht, so steht das in der Bibel, Psalm 139. Du bist wunderbar gemacht. Lies mal den ganzen Psalm 139. Ich danke dir dafür, sagt David da in Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Was ist das für eine Botschaft? Das stimmt nicht mit, ich kann das nicht. Wenn ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin, dann kann ich auch was. Dann habe ich Fähigkeiten. Dann bin ich zu Dingen in der Lage. Wunderbar sind seine Werke, sagt David weiter. Und meine Seele erkennt das wohl. Und manchmal erkennen wir das wirklich erst in dem Moment, wenn wir zu Jesus gehen und ihn fragen, wie siehst du mich? Und das tut so gut. Manchmal können wir es nicht fassen und nicht glauben, was Jesus über uns sagt, was wir können, wer wir sind. Ich rate dir, frag ihn mal. Vielleicht liest du erstmal Psalm 139. Das ist ein Psalm Davids. Ja, den hat David geschrieben. Das stimmt. Bezieht er sich nur auf David? Nein, das ist die Wahrheit. Die kannst du glauben. Es gibt natürlich auch die andere Seite. Nicht, dass du an dir zweifelst. Es gibt auch Leute, die sagen, es gibt niemanden, der besser ist und klüger ist und mächtiger ist als ich. Gibt es. Ich habe vorhin schon jemanden genannt, der sich so sieht. Ich will das nicht weiter ausführen. Fehler machen nur die anderen. Ich bin fehlerlos. Ich mache keine Fehler. Niemand kann mir das Wasser reichen. Die Welt kann froh sein, dass es mich gibt. Boah. Wisst ihr, das ist das Spielfeld, auf dem der Feind besonders gerne spielt. Diese Gedanken, diese Lügen, ich sag dir, das ist eine Lüge. Ja? Es ist eine Lüge. Es ist gut, selbstbewusst zu sein, keine Frage. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Es ist gut zu wissen, wer man ist und auch zu wissen, was man kann. Aber zu sagen, ich bin der Beste und Tollste und es gibt keinen anderen als mich, das ist eine Lüge. Das ist genau die Gedanken, die der Feind hat. Der wollte so sein wie Gott. Aber wenn ich mich auf diese Stufe stelle und mich mit Gott messe und sage, ich bin doch sowieso besser, ich kann sowieso alles besser, dann bist du hochmütig. Hochmütig. Und ich sage dir, du kannst Gott niemals das Wasser reichen. Niemals. Gott ist so viel größer und so viel mächtiger. Und es steht in der Bibel, Gott widersteht den Hochmütigen. Wisst ihr warum? Nicht, weil er böse ist auf sie. Nicht, weil er sich fürchtet davor, vor irgendwelcher Konkurrenz. Wisst ihr, warum er den Hochmütigen widersteht und sie ihnen ganz klar ihre Grenzen zeigt? Weil er sie liebt. Denn wer hochmütig ist, wird fallen. Und zerstört sich selbst mit seinem Hochmut. Er wird keinen Bestand haben. Jakobus 4, 6b bis 7. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Und das möchte Gott, das möchte Gott. Wenn wir demütig sind und sagen so, das ist mein Maß. Und Demut heißt nicht, ich muss mich klein machen. Nein, ich Demut heißt, ich sage das, was ich bin, aber ich behaupte nicht, dass ich mehr bin, als ich wirklich bin. Aber das, was ich kann, da kann ich zu stehen. Das heißt auch Demut. Ja? So, den Demütigen aber gibt er Gnade und das möchte Gott. Er möchte uns Gnade geben. So, unterwerft euch nun Gott. Das heißt, erkennt ihn als den Höheren, als den Mächtigen an. Und dann steht er, widersteht dem Teufel. Warum steht das an dieser Stelle? Weil der Teufel uns immer, also entweder in dieses, du bist nichts wert, oder Überheblichkeit. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Es geht nicht, halb der Lüge zu glauben und halb der Wahrheit zu glauben. Es geht nur eins. Entweder ich glaube ihm oder ich glaube der Lüge. Es ist schwarz-weiß, weiß ich, aber Lüge und Wahrheit schließen sich aus. Hochmut zerstört dein Leben. Warum? Weil es mich von Gott fernhält. Falsche Demut, ich bin nichts wert, ich kann nichts, falsche Demut lässt mein Leben verkümmern. Ich bin gefangen in der Lüge, mit der Lüge. Und mein Leben kann sich überhaupt nicht entfalten. Das, was in mir steckt, kann überhaupt nicht raus, wenn ich dieser Lüge glaube. Das ist übrigens nicht die einzige Lüge, die der Feind über uns sagt. Es können noch ganz viele andere sein. Aber glaub nicht der Lüge, sondern glaub das, was Gott über dich sagt. Wenn wir von Jesus die Wahrheit hören und annehmen können, dann finden wir zum Leben. Er macht uns frei. Frei von der Lüge. Durch die Wahrheit, die er über uns sagt. Und wisst ihr, wenn wir die Wahrheit glauben, dann kann der Teufel uns nicht mehr belügen. Das ist der Schutz, das ist der Gürtel der Wahrheit. Wenn du dir den nicht rauben lässt, dann kann der Teufel dir nichts anhaben. Wenn er dich nicht belügen kann, dann hat er keine Macht über dich. Merkt ihr, welchen Wert Wahrheit hat? Der Teufel kann noch so intelligent sein. Wenn wir an die Wahrheit glauben, dann kommt er nicht ran an uns. Die Wahrheit bringt Ordnung in dein Leben, weil du weißt, wo du stehst, wer du bist, wer Jesus ist, an wen du dich halten kannst. Bringt Ordnung in dein Leben. Wahrheit macht mich reich. Das kann finanziell sein, aber es gibt noch viel, viel mehr Reichtum als nur den finanziellen. Wahrheit zu haben, macht mich reich. Und wenn ich die Wahrheit dem Feind wieder entgegenstrecke und entgegenhalte, dann flieht er. Er mag die Wahrheit nicht. Er ist der Vater der Lüge. Und er mag, er nimmt die Wahrheit auch nicht an. Brauchst du nicht zu versuchen. Er nimmt die nicht an. Halt ihm die Wahrheit entgegen und er flieht. Die Wahrheit ist Jesus. Nimm ihn in dein Leben auf und du hast die Wahrheit. Hör die Wahrheit von ihm, rede mit ihm, lass dir die Botschaft weitergeben. Die Wahrheit ist die Bibel, da steht die Wahrheit drin. Und der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Ich weiß, wir können die Bibel nicht auf Anhieb in jedem Punkt verstehen, ist keine Frage. Aber der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit und gibt uns Erkenntnis. Damit wir gerüstet sind, damit der Gürtel fest sitzt, führt er uns in alle Wahrheit. Ich sag dir, hol sie dir, die Wahrheit. Wenn du sie noch nicht hast, nimm sie an. Nimm sie in dein Leben auf, Jesus. Und du hast die Wahrheit wahrscheinlich in Form der Bibel. Aber es reicht nicht, wenn sie in dem Buch bleibt. Nimm sie auf, lies sie. Wenn du sie liest und in dir verinnerlichst, dann hast du den Gürtel um. Ansonsten liegt er im Bücherschrank. Also, das ist die Aufforderung für dich, die Hausaufgabe. Nimm die Wahrheit an und glaube ihr. Wenn du die Wahrheit noch nicht hast, nimm sie in dein Leben auf. Amen.